SWR 1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler.
Hallo zusammen. Ja, das ist inzwischen echt eine ganz schön lange Liste. Bosch, VW, Ford, ThyssenKrupp, BASF, ZF, Friedrichshafen und so weiter. Alles Unternehmen, die tausende Stellen abbauen wollen. Aber was macht die Angst vor dem Jobverlust mit den Beschäftigten? Und wie geht man am besten mit dieser Sorge um? Darüber sprechen wir in dieser Folge mit Beschäftigten und mit einem Experten für Resilienz, also der Kraft der Psyche, Belastungen auszuhalten. Dann beantwortet unsere Arbeitsrechtlerin fast passend dazu, was passiert, wenn der Chef in einer Krise keine Kurzarbeit anmelden will und deshalb Minusstunden auflaufen. Und zum Schluss wird es noch ein bisschen vorweihnachtlich. Passend zur Jahreszeit haben wir zwei Menschen getroffen, die Pionierarbeit leisten, und zwar mit Walnüssen und Mandeln in Rheinhessen. Weil es das bisher aber quasi nicht gibt, also Nüsse aus Deutschland, haben die beiden ganz schöne Herausforderungen zu bewältigen. Welche genau, das verraten wir eben auch hier in SWR1 Arbeitsplatz. Schön, dass ihr zuhört. Ja, das ist echt eine Schocknachricht. Das eigene Unternehmen will hunderte, vielleicht tausende Stellen abbauen. Standorte werden geschlossen, haben ja gerade in den letzten Wochen einige Unternehmen angekündigt. Ford, VW, ThyssenKrupp eben und natürlich Bosch. Alleine da sollen in Deutschland etwa 3.800 Jobs wegfallen, ein Drittel davon im Werk Schwäbisch Gmünd. Wolfgang Brauer hat nachgefragt, wie es den Beschäftigten dort nach dieser Hiobsbotschaft geht.
Geschockt, katastrophal. Viele Kollegen und auch mir persönlich geht so, sind emotional sehr aufgerührt, weil es hier um Existenzen geht. Das nimmt einen schon mit.
Im LKW-Bereich jetzt soll ja komplett verlagert werden. Und ja, da guckt man jetzt erst mal aus der Wäsche.
Niedergeschlagene Stimmung im Boschwerk in Schwäbisch Gmünd. Ein paar Tage, nachdem die neuen Stellenabbaupläne bekannt geworden sind, die den Standort besonders treffen würden.
Das ist der Anfang vom Ende.
Befürchtet auch Industriemechaniker Andreas Reimer, 47, drahtig, sportlich, kurze Haare. Sein Lebenslauf ist typisch für viele Boschler. Mit 16 hat er als Azubi angefangen, in dem Werk, das damals noch zu ZF gehörte.
Und ich habe mich damals ganz einfach bei der ZF beworben, weil es der größte Arbeitgeber war. Also es hat so große Sicherheit ausgestrahlt, dieser Betrieb.
Sicher war sein Arbeitsplatz in all den Jahren aber eigentlich nicht wirklich, erinnert sich Andreas Reimer an die Anfangszeit.
Wir waren mal ursprünglich so an die 7000 Beschäftigte hier am Standort. Und damals war das so, dass man das Getriebe verlagert hat. Also man hat uns in der Ausbildung gesagt, ein halbes Jahr werdet ihr auf jeden Fall übernommen und dann können wir euch keine Perspektive hier am Standort bieten.
Dann vor 10 Jahren ein weiterer Kahlschlag, als die Fabrik in Schwäbisch Gmünd komplett von Bosch übernommen wurde. Den Beschäftigten wurde ein Ausstieg schmackhaft gemacht, weil schon damals Arbeitsplätze abgebaut werden mussten.
Über die klassische Altersteilzeitregelung, wir haben eine Vorruhestandsregelung vereinbart oder wir haben auch die klassische Abfindungsregelung.
Das wollte Reimer aber nicht.
Das war für mich als Familienvater, der gerade ein Haus gebaut hat, keine Option.
Jetzt sind seine beiden Töchter erwachsen und studieren. Die Angst, den Arbeitsplatz bei Bosch zu verlieren, ist aber geblieben. Und so wie ihm geht es inzwischen vielen Industriebeschäftigten in Baden-Württemberg, klagt Claudio Bellomo, Betriebsratsvorsitzender bei Bosch in Schwäbisch Gmünd.
Weil wir so eine Deindustrialisierung haben und an der Stelle das Appell an unsere Politik, Achtung, hier läuft was in die falsche Richtung.
Ob die Politik helfen kann? Andreas Reimer ist pessimistisch.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass in der Industrie so wie früher die Beschäftigung auch aufrechterhalten bleibt. Also wenn es für mich hier irgendwann mal kein Weiter mehr gibt, werde ich eine Umschulung machen müssen oder wenn ich bis 67 arbeiten muss oder womöglich bis 70, habe ich schon noch ein paar Jahre vor mir.
Aber erst einmal wollen die Bosch-Beschäftigten um ihre Arbeitsplätze kämpfen, hoffen darauf, vor allem mit der guten Ausbildung der deutschen Facharbeiter zu punkten. Auch Jugendvertreter Nick Thiele.
Wir sind ein junges Team, wir können das Produkt herstellen hier am Standort. Und gerade mit den Fachkräften, auch mit den Jungen, ist eine Zukunft auf jeden Fall möglich. Und dafür würde ich kämpfen, das den Arbeitgebern auch klar zu machen.
Da geht es echt um Existenzen. Und so wie bei Bosch dürfte es aktuell wohl vielen Beschäftigten in größeren und kleineren Industrieunternehmen gehen, die Jobs streichen und Standorte schließen. Diese Angst vor dem Jobverlust, die hat Folgen, das weiß Klaus Lieb. Er ist Professor für Psychiatrie und Psychotherapie und er ist Direktor des Leibniz-Instituts für Resilienzforschung in Mainz. Herr Lieb, was macht diese Sorge denn mit den Betroffenen?
Das ist natürlich eine große Belastung für jeden. Es geht ja nicht nur darum, dass Geld und Ansehen weniger werden, sondern es macht ganz viel psychisch mit einem. mit dem eigenen Selbstwert. Der Optimismus geht oft verloren. Man hat aber auch dieses Gefühl, jetzt wirklich, ich gehe zur Arbeit und kann dann wirksam sein, was machen für die Zukunft, geht verloren. Aber auch ganz simpel, Tagesstruktur geht verloren. Ja, also dieses tägliche zur Arbeit gehen und eine Aufgabe haben geht verloren. Das macht sehr viel und wir sprechen von einem kritischen Lebensereignis.
Das heißt, wenn man den Job verliert, aber auch die Angst vor dem Jobverlust kann schon psychische Probleme auslösen. Wie kann ich denn als Betroffener mit so einer Belastung umgehen?
Ich denke, ganz wichtig ist zunächst mal, diese Belastung auch wirklich anzuerkennen bei sich selber. Viele Menschen stecken das dann einfach so weg und übersehen dann, dass es gerade in so einer Situation auch sehr notwendig ist, sich um sich selber auch zu kümmern, wirklich Selbstfürsorge zu tun, also sich auch was Gutes zu tun, wirklich das ganz bewusst auch zu suchen, weil es eben so eine belastende Situation ist. Dann wissen wir aus der Forschung, dass so ein aktives Herangehen an Problemlösung sehr wichtig ist. Wir sprechen dann auch von aktivem Coping, also dass man sich nicht sozusagen in die Passivität zurückzieht, sondern wirklich versucht, dann Alternativen zu finden, aktiv in die Bewältigung der Situation zu gehen, neuen Job aber auch zu suchen und dann als ganz wichtiger Faktor wirklich die sozialen Netzwerke, die man hat, zu nutzen, also sich mit Freunden, mit anderen Menschen auszutauschen und da auch Unterstützung zu holen.
Das heißt, Familie, Freunde können unterstützen in so einer Phase. Wie kann das aussehen? Haben Sie da Tipps?
Ja, ich denke, dass jeder gut daran tut, auch schon zu Zeiten, wo noch kein Stress da ist oder kein Jobverlust oder noch keine Belastung, sich eben auch solche Netzwerke aktiv aufzubauen. Also wirklich dafür zu sorgen, dass man Menschen um sich hat, die einen ja auch einfach nur mental stützen. Ja, wir sehen eben, dass dieses Orientieren an Gemeinschaft, aber auch dem Gefühl, es gibt da noch was anderes außer dem Job, ein sehr wichtiges Erlebnis ist. Und so können Freunde sehr stabilisierend sein.
Gilt es auch für die Kollegen? Also gerade in der Phase, wo in der Firma ganz, ganz viel Unruhe ist und vielleicht alle Sorgen haben, den Job zu verlieren, macht es Sinn, das im Kollegenkreis anzusprechen oder führt das nicht umgekehrt eher in so eine Art Depri-Spirale?
Das kann natürlich passieren und da geht auch jeder anders damit um. Da gibt es jetzt auch kein Patentrezept, wie das gemacht werden soll. Aber wir sehen ja dann auch, dass in solchen Teams dann Einzelne zum Beispiel ihren Job vielleicht verlieren und andere nicht. Und da halte ich das für sehr wichtig, dass die, die noch die Arbeit haben, dass sie auch weiter den Kontakt halten. Das ist ja wie wenn jemand irgendwie eine schwere Erkrankung, eine Krebserkrankung hat, dann meinen die Leute, sie könnten da nicht anrufen oder das wäre unangenehm. Und so gehen dann die Kontakte verloren und die, die den Job verlieren, die haben dann noch das zusätzliche Problem, dass sie eben sich ausgeschlossen fühlen von den Teams. Und da ist einfach der Rat, den Kontakt zu halten und wirklich fragen, was kann ich tun, was tut dir gut, welchen Kontakt möchtest du haben und wenn das passiert, dann können solche Teams sehr stabilisierend sein.
Jetzt wird der eine oder die andere vielleicht Glück haben und von dieser Runde der Stellenstreichungen nicht betroffen sein und gleichzeitig haben wir im Beitrag gehört, dass vielleicht die nächste Runde dann diejenige sein könnte, die einen trifft. Manche Leute schon seit Jahrzehnten mit dieser Sorge vor dem Jobverlust leben. Ist es möglich, sich vor so einer, naja, immer wiederkehrenden Situation möglicherweise seelisch zu rüsten?
Ja, ich denke, dass wir als Bevölkerung eigentlich dafür sorgen sollten, dass genauso wie wir für die Herzgesundheit was tun, auch für unsere psychische Gesundheit etwas tun und vorbeugen. Und da sind ganz allgemeine Faktoren wichtig, sich viel zu bewegen, für einen guten Schlaf zu sorgen, weniger Alkohol zu trinken. Das sind ganz allgemeine Faktoren, die uns psychisch stabilisieren können. Und dann natürlich auch wirklich daran auch zu trainieren, dass man auch in allen Dingen auch eine Chance sehen kann, also auch das Glas halb voll zu sehen und nicht halb leer. Natürlich ist es bei so einem Jobverlust schwierig. Das ist immer eine sehr kritische und schwierige Belastungssituation. Aber wir wissen aus der Forschung, dass eben das resiliente Verhalten, also dass Menschen trotz starker Belastung psychisch stabil sind, das ist eigentlich das Normale. Das ist bei 20-30 bis 80-90% der Menschen so, dass sie mit Stress und Belastung gut umgehen können. Und das ist auch die gute Nachricht.
Sagt Klaus Lieb vom Mainzer Leibniz-Institut für Resilienzforschung. Vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke auch.
SWR 1 Arbeitsplatz. Frag die Arbeitsrechtlerin.
Und das ist Julia Englert. Wir haben eine Mail bekommen an Sie an arbeitsplatz@swr1.de von Denise aus Forst. Sie arbeitet in einem kleinen Familienbetrieb mit 5 Angestellten und dem Chef natürlich. Allerdings ist aktuell die Auftragslage momentan sehr niedrig und sie wird deshalb oft früher heimgeschickt oder muss gar nicht erst kommen. 120 Minusstunden hat sie deshalb schon angesammelt und fragt, obwohl ich meinen Chef schon darauf angesprochen habe, weigert er sich, Kurzarbeit anzumelden oder sonstige Maßnahmen anzustreben? Was passiert denn mit den Minusstunden, wenn sich an der Lage nichts ändert und vor allem auch, wenn ich kündige? Tja, das klingt nach einer schwierigen Situation. Hier ist die Antwort von unserer Arbeitsrechtlerin Julia Englert.
Tatsächlich ist es so, dass Ihr Arbeitsvertrag wahrscheinlich eine tägliche oder wöchentliche Arbeitszeit vorsieht, für die Sie eine bestimmte Vergütung erhalten. Dann entstehen gar keine Minusstunden. Das Stichwort lautet hier Annahmeverzug. Wenn Sie die Arbeit anbieten und der Arbeitgeber Ihnen gar keine Arbeit zuweist, muss er die vereinbarte Vergütung dennoch zahlen. Sollten Sie also jeden Monat Ihren vereinbarten Lohn erhalten, ist erstmal gar kein Grund zur Beunruhigung da. Relevant wird es natürlich, wenn das Arbeitsverhältnis beendet wird, zum Beispiel durch Kündigung. Wenn der Arbeitgeber Ihnen dann in der letzten Lohnabrechnung die Minusstunden abzieht, müssen Sie tatsächlich dagegen vorgehen und dann auch beweisen, dass Sie immer bereit waren zur Arbeitsleistung, also dass Sie Ihre Arbeit immer angeboten haben. Am besten haben Sie daher für jedes Mal, in dem Sie heimgeschickt werden, eine E-Mail oder WhatsApp oder irgendwas in Textform, das nachweist, dass Sie wirklich nach Hause gehen durften und nicht einfach eigenmächtig nach Hause gegangen sind und Sie auch tatsächlich arbeiten wollten. Weil wenn das alles nur mündlich passiert ist, dann gibt es im Zweifel Beweisschwierigkeiten.
Unsere Experten beantworten auch Ihre Fragen zu Job, Karriere und Arbeitsrecht. Schicken Sie uns Ihre Fragen an arbeitsplatz@swr1.de.
Ah, es ist soweit. Der Advent steht vor der Tür. Nächste Woche ist Nikolaus. Es wird gebacken oder vielleicht wird gerade schon das ein oder andere Tütchen mit Leckereien gepackt. Traditionell gibt es da also ganz, ganz viele Nüsse, Walnüsse, Mandeln. Allerdings, es kommen noch nicht mal 1% der hier verspeisten Nüsse aus Deutschland. Jetzt haben sich zwei Rheinhessen genau deswegen vorgenommen, das zu ändern. Nüsse von hier heißt ihr junges Unternehmen aus Wolfsheim. Und das ist diese Woche mit dem Preis Pioniergeist ausgezeichnet worden. Sabine Geipel hat die beiden getroffen.
4 beige Päckchen mit jeweils 250 Gramm braunen Mandeln und Walnüssen. Das ist alles, was von der Ernte 2024 übrig geblieben ist. Sie liegen in dem kleinen Büro vor Peter Schwalbach und Shari Hoover auf dem Tisch, der ausgerechnet eine Platte aus Nussholz hat. Das ist Zufall, ist doch der Tisch deutlich älter als das noch junge Unternehmen. Aber ein bisschen nussverrückt sind sie beide. So trägt ihre Firma auch doppeldeutig den Slogan That's Nuts, also das ist verrückt.
Ich finde es ein mega cooles Produkt. Erstmal ist es gesund und es ist super vielfältig.
Meint Shari Hoover, 29, die sich im Unternehmen um Vermarktung und Vertrieb kümmert. Etwas pragmatischer ist Geschäftspartner Peter Schwalbach, 61, auf die Nuss gekommen. Seinem Obstbaubetrieb mit Sauerkirschen und Zwetschgen machte in den vergangenen Jahren immer mehr der Klimawandel zu schaffen.
Dann bin ich ins Grübeln gekommen und habe mich in Recherchen gestürzt und kam auf die Nuss als tiefwurzelnder Baum, der früher auch schon immer hier war, also nichts Experimentelles groß, dachte ich, und habe mich dann in das Abenteuer Nuss gestürzt. Und das ist wahrlich ein Abenteuer.
Denn Schwalbach ist Pionier auf seinem Gebiet.
Also es gibt wohl Obstbaubetriebe, die 100 Bäume haben, die dann auch kleinere Mengen dann durchaus verarbeiten, aber so, dass man überregional eine deutsche Nuss Marke kennt, das gibt es bis jetzt noch nicht.
Das will der Obstbauer ändern. Er informiert sich über Nusssorten, Pflege, Verarbeitungsmethoden, reist ins Ausland. 2018 pflanzt er die ersten 2.500 Walnussbäume. Inzwischen stehen rund 20.000 auf verschiedenen Flächen in Rheinhessen, von Niederolm bis nach Grünstadt in der Pfalz, ohne künstliche Bewässerung. Auf bewährte Erntemethoden und 40 Jahre Berufserfahrung kann Schwalbach zwar zurückgreifen, der Rest ist tatsächlich Pionierarbeit.
Ich kann hier keine Maschinen kaufen, zum Schälen, zum Trocknen, zum Knacken. Es gibt kein Wissen hier. Für die Walnuss gibt es keine Zulassung von Pflanzenschutzmitteln hier in Deutschland, weil die Nuss als Kultur nicht in Deutschland bekannt ist.
Vom Herantasten spricht Schwalbach, bei dem es immer wieder Rückschläge gibt. Fröste zum Beispiel oder die erste Nussernte komplett verschimmelt. Inzwischen ist das Geschäft gut angelaufen, unterstützt von 5 Mitarbeitern. Zu den Nüssen sind noch mehrere tausend Mandelbäume gekommen. Abnehmer sind Hofläden und Privatleute, die online bestellen. Dabei war die Nachfrage zuletzt größer als das Angebot, sagt Shari Hoover.
Wir hatten ja Vorbestellungen und mussten dann auch kürzen. Und da haben wir jetzt aber gemerkt, dass wir wahnsinnig viel Verständnis entgegengebracht bekommen haben und dass die Leute das eher cool finden, dass sie sagen, ja, dann verstehen wir auch mal wieder, wie die Natur funktioniert und wenn es leer ist, ist leer.
Das soll nächstes Jahr anders werden. Nach gut 2 Tonnen Ernte in diesem Jahr rechnen beide 2025 mit 50 Tonnen Nüssen von hier. Geplant ist irgendwann der Einstieg in den Lebensmitteleinzelhandel. Die Produktpalette der Nussprodukte soll erweitert werden. Nusspionier Schwalbach sieht seine Produkte dabei in guter Gesellschaft zu Nüssen aus Frankreich.
Die haben den Vertrauensvorschuss. Den müssen wir gewinnen und müssen dann punkten mit der Frische.
Das sei der Vorteil der kurzen Wege. Und vielleicht sei Rheinhessen irgendwann nicht nur für seinen Wein bekannt, sondern auch für seine Nüsse.
Ja, das wäre doch auch was, oder? Ein großes Projekt auf jeden Fall, dieser beiden Nusspioniere aus Rheinhessen. Ja, und das war SWR1 Arbeitsplatz mit Alexander Winkler. Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
SWR1 Arbeitsplatz.